Tag 7 vom großen Fest. Heute ist er ganz besonders früh aufgestanden, weil er genau gewusst hat, heute wird mehr los sein im Tempel. Am 7. Tag ist immer am meisten los. Es ist der letzte Tag des Laubhüttenfestes und das ist immer ein ganz besonderer Tag. Eben mit auch ganz besonders vielen Leuten. Und mit dem ganzen Pulk der Festbesucher in Jerusalem zieht er die feierliche Prozession hinunter zum Teich Siloah. Hier am Teich Siloah, da schöpfen die Priester Wasser in ihre Krüge. Das wird zelebriert. Jeder einzelne Handgriff wird zelebriert an diesem Tag. Es ist dieser Teich, der das frische Wasser führt in Jerusalem. Der Teich Siloah, das ist die zentrale Wasserversorgung für die Stadt. Es ist wichtig, dass es ihn gibt, dass Leben in der Stadt möglich ist, dass man sich reinigen kann, wenn man in den Tempel geht. Und so steht er an diesem Teich und schaut zu, wie die Priester mit ihren Schöpfkellen das frische Wasser abfüllen in ihre Krüge. Und jedes Mal, wenn die Schöpfkelle eintaucht in dieses frische Wasser und wenn sie wieder auftaucht und das Wasser beim Herausholen plätschert, dann erinnert er sich so ein klein bisschen an seine Taufe. Die ist noch gar nicht so lange her. Die war zwar nicht hier am Teich Siloah, aber in einem Tümpel, der ganz, ganz ähnlich aussieht. Er ist von einem Jünger von Johannes, dem Täufer, untergetaucht worden. Und dann ist er mit demselben Plätschern von dem Wasser wieder aufgetaucht. Das hört er jetzt noch in den Ohren. Es ist eine Taufe zur Buße, hat man ihm damals gesagt, eine Taufe zur Umkehr. Aber irgendwie sei es auch noch eine vorläufige Taufe, denn es soll einer kommen nach Johannes, der noch ganz anders tauft. Der mit dem Heiligen Geist tauft, so sagt es Johannes, was auch immer er damit meint. Nach dem Schöpfen am Teich Siloah geht die ganze Menge, die ganze Festgesellschaft wieder hinauf zum Tempel. Vorbei an den gebauten Laubhütten, die an die Zeit von Israel in der Wüste erinnern. Die man mit Früchten behängt als Zeichen des Dankes an Gott für die gute Ernte. Das ist das Laubhüttenfest. Das feiert man ja. Und er als Pilger, er hat auch eine kleine Frucht dabei, einen kleinen Blumenstrauß. Er freut sich, denn nur an diesem einen Tag dürfen die ganzen jüdischen Männer in den Bereich im Tempel, wo das Brandopfer gefeiert wird, an den großen Brandopferaltar. Und dort ist er mit dabei. Er schwenkt seinen Strauß und er singt mit den anderen zusammen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann kommt für ihn der Höhepunkt des Tages, wenn der Priester mit erhobener Hand aus dem Krug das Wasser in eine Schale gießt, sodass jeder sehen kann, dass das Wasser fließt, das lebendige Wasser, das lebensbringende Wasser. Dieses Wasser ist gleichzeitig ein Symbol, so wie dieses Wasser ausgegossen wird am 7. Tag im Laubhüttenfest, so wird eines Tages der Geist Gottes ausgegossen werden. Das wissen Sie alle. Und unser Pilger denkt sich, Mensch, wie schön, wenn das dann eines Tages mal passieren wird, dass der Geist Gottes ausgegossen wird über sein Volk. Wie der Priester das Wasser über das brennende Opfer gießt auf dem Altar, da steigt ein bisschen Rauch auf und der beißt in den Augen, aber das ist es ihm wert. Das Laubhüttenfest ist für diesen Mann jedes Jahr wieder ein besonderes Erlebnis. Und dann geht er aus dem Tempel zurück. Und wie er durch die Straßen läuft, hört auf einmal eine Stimme. Da predigt einer. Das passiert schon manchmal, aber der predigt besonders laut, der schreit fast. Seine Stimme ist im Ansatz schon ganz rau. Die Menschen tuscheln, das ist Jesus von Nazareth. Dieser Prophet, von dem ein paar sagen, er sei der Messias, aber die meisten meinen, es sei ein Spinner. Und der Hohe Rat, der würde ihn am liebsten sofort aus dem Verkehr ziehen. Dass der überhaupt hier auftaucht. Man hat seine Brüder schon gesehen in den Straßen und die haben gesagt, Jesus sei daheim geblieben in Galiläa, weil es für ihn zu gefährlich ist in Jerusalem. Und jetzt ist er trotzdem da. Und er tritt sogar öffentlich auf. Unser Pilger ist neugierig. Und er geht ein paar Schritte näher hin. Und jetzt kann er hören, was Jesus da sagt. Und wir hören es auch. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das ist unser Predigttext, liebe Gemeinde. Diese drei Verse aus Johannes 7. Es ist kein Zufall, dass Jesus an diesem Tag, wo diese große Wasserprozession stattfindet in Jerusalem, dass er da hinsteht und sagt, kommt zu mir und trinkt von mir, denn ich habe ein besonderes Wasser für euch zu geben. Jesus ruft es durch die Straßen, ein bisschen so wie ein Wasserverkäufer das in der Stadt tut, wo manchmal die Hitze auch steht. Vielleicht waren Sie mal im Urlaub in einer Stadt, wo es heiß ist. Dann gibt's da diese Wasserverkäufer mit ihren kleinen Wasserflaschen, die ihr Wasser verkaufen wollen. Gibt's in vielen Städten heute ja auch noch. Jesus bietet Wasser an, aber er bietet noch viel mehr als eine kurze Erfrischung an einem heißen Tag für ein paar Schekel. Er bietet Erfrischung und er bietet das, was unseren Durst stillt, den Durst nach Leben, den Durst nach Sinn, den Durst nach Erfüllung. Jesus hat das, was unseren Durst auch heute noch stillen kann. Wisst ihr, manchmal denke ich, wir haben in unserem Leben so unglaublich viel. Wir. Uns geht's materiell gut, den allermeisten. Und auch wenn wir in Zeiten leben, wo man auch ein bisschen unsicher, uns Angst vor Unsicherheit hat, leben wir trotzdem relativ beschützt. Wir können in die ganze Welt blicken mit einem Mausklick. Und von überall her wird uns erklärt, was, warum, wie ist. Wir verstehen die Welt, wir haben viel Wissen. Und trotz all dem, was wir haben in unserem Leben, haben wir auch sowas wie einen trockenen Mund. Manches ist ausgetrocknet in unserem Leben. Wir dürsten nach Gottes Eingreifen zum Beispiel. Wir dürsten danach, dass er uns ein Zeichen gibt, das uns die Sicherheit gibt im Glauben und das uns seine Macht zeigt. Danach kann man dürsten. Oder wir dürsten nach Sinn für unser Leben, nach der Bestimmung für unser Leben, dass wir das erkennen, dass unser Leben eben mehr ist als nur das vernünftige Nutzen von der Zeit, die uns geschenkt ist. Wir dürsten nach dem, der uns trägt, wenn es uns selber nicht so gut geht, dem wir uns anvertrauen können, der uns sagt, was gut ist und was schlecht für uns ist, der uns warnt oder auch mal ermutigt, der uns führt. Manche dürsten nach dem, was ihrem Herzen oder ihren Gefühlen gut tut. Auch da kann man Durst danach haben. Andere dürsten nach Erkenntnis, nach Wissen, nach Gott verstehen zu können. Und manche dürsten nach verlässlicher Gemeinschaft. Es gibt ganz viel, wonach wir dürsten, obwohl wir so viel haben. Und für diese Dinge, für diesen Durst, ist Jesus unser Durstlöscher. Denn er stiftet die Gemeinschaft, die uns trägt. Zum Beispiel heute in diesem Gottesdienst, dass wir als Gemeinschaft zusammenkommen, das hat er gestiftet und geschenkt. Jesus schenkt uns Erkenntnis. Er schenkt uns Sinn in unserem Leben. Er schenkt uns Führung in unserem Leben. Er gibt uns Hinweise, was gut für uns ist und was uns auch schadet. Haben wir in der Bibel massenweise Hinweise. Sein Durstlöscher ist viel mehr als ein zuckerhaltiges Getränk, das kurz erfrischt, aber dann eigentlich wieder durstig macht. Es ist auch mehr als nur ein Ritual, wie das in Jerusalem beim Wasserschöpfen und beim Ausgießen, beim Laubhüttenfest im Tempel. Das, was er gibt, das ist ein Wasser, das Durst löscht und dieses Wasser reicht bis in die Ewigkeit. Dieses Angebot des Wassers, das er uns schenkt, das ist mein Punkt 1 heute. Das ruft er uns zu, dieses Angebot. Das will er Ihnen schenken, heute Morgen. Heute an einem Festtag, wo wir das Taufwasser in seinem Namen gerade über Lotta ausgegossen haben und wo wir uns an unsere eigene Taufe erinnert haben, da schenkt er uns dieses Lebenswasser. Es ist das Wasser, das er auch der Frau am Brunnen angeboten hat. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte in Johannes 4, wo die Frau am Brunnen in Samaria trifft und wo er sagt, Mensch, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet, dann würdest du ihn bitten, weil ich Wasser des Lebens habe. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. So sagt Jesus da. Dieses Wasser schenkt er uns. Das ist mein Punkt 1. Er hat Wasser für Sie, für euch heute Morgen dabei, das Ihren Durst stillt. Und dann hören wir aber auch gleich Punkt 2 weiter, wenn wir diese Stelle im Johannes 4 weiterlesen. Denn da bleibt Jesus nicht dabei stehen, dass er uns Wasser schenkt und auch dieser Frau Wasser anbietet, sondern es geht dann weiter. Das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, die in das ewige Leben quillt. Das ist interessant. Wir bekommen nicht nur Wasser von Jesus, sondern wenn wir es uns schenken lassen, dann wird dadurch in uns eine Quelle entstehen, die bis in die Ewigkeit quillt. Wir werden zu einem Wasserspender, zu jemandem, der Wasser weitergibt. Das ist ganz interessant. In Johannes 4 haben wir das und in Johannes 7 in unserem Predigtext haben wir das genauso auch. Da geht es nämlich auch weiter. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also auch da ist das Wasser nicht nur was, was wir kriegen, sondern was wir auch geben. Wir sind nicht nur Trinkende, wenn wir glauben, nicht nur die den Durst gestillt bekommen, sondern wir sind auch Wasserspender. Ich finde es für meinen Glauben immer wieder ganz wichtig, weil man so schnell immer wieder dran denkt, Mensch, ich möchte im Glauben doch, dass mein Durst gestillt wird, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, dass ich das bekomme, was ich brauche. Manchmal geht man deshalb in Gottesdienst, weil man seine Erwartungen erfüllt bekommen will. Oder man sucht sich die Formen, die einem gut tun, dass es einem gut geht. Das ist alles richtig und gut, aber das ist noch nicht alles. Man darf selber auch zum Wasserspender werden, wenn man glaubt. Wir dürfen das lebensbringende Jesuswasser weitergeben. Wir dürfen als Glaubende selber auch begeistern, sprudeln, so wie diese Quelle. Jetzt habe ich mir überlegt, Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Und Sprudel ist nicht gleich Sprudel. Wenn Sie mal im Getränkemarkt sind, bei der Frau Reif oder sonst irgendwo, dann können Sie, wenn Sie Sprudel kaufen wollen, dann müssen Sie sich erst mal entscheiden. Es gibt nämlich mittlerweile nicht nur ein Sprudel, sondern es gibt ein ganzes Sortiment von Sprudeln, eine ganz große Auswahl. Und bei den meisten Sprudelfirmen gibt es einen, der ist grün und einen, der ist rot und einen, der ist blau. Kennen Sie wahrscheinlich, oder? Wissen Sie auch, welcher zu welchem gehört? Ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber meistens ist dann doch recht einheitlich, weißt du es? Sag mal, was ist blau, was ist grün?
Blau ist still, grün ist medium und rot
ist. Aha, blau ist also still, hier sieht man es ein bisschen. Stilles Wasser. Rot ist spritzig, ganz genau. Und grün ist medium. So ist es bei den meisten Sprudelanbietern tatsächlich. Aber schmeckt man den Unterschied auch wirklich? Wer wird von sich behaupten, dass er den Unterschied schmecken kann? Ah, das sind Sie aber vorsichtig. Ah, da oben gibt es ein paar. Ah, da unten auch. Also Micha, ich habe da vorne mal drei solche Becher. Da steht eine 1, eine 2 und eine 3 auf und ich habe da drei Sprudelflaschen, eine blaue, eine grüne und eine rote. Und jetzt gucken wir mal, ob Sie das richtig zuordnen. Ob Sie schmecken können. Also wenn jemand will, muss er halt da runterkommen. Sonst muss Annette schmecken und vielleicht noch zwei andere. Und der Benni darf einfach mal probieren, wie sprudelig das ist und dann dem richtigen Sprudel zuordnen. Also, Nummer 3 ist wohl still. Einfach mal probieren, es dürfen auch ein paar probieren, das ist nur Sprudel. Also 3, wo stellen wir es hin? Bei still, bei blau, aha, interessant. Jetzt müssen wir noch die anderen zwei Becher, ob man die sind vielleicht, ja, ob man die hinkriegt. Einfach irgendjemand, Micha, das brauchst du nicht lange nach freiwillige Frage, das darf einfach jeder. Einfach mal tippen. Mal probiere und ob das still ist oder nicht. Man darf es auch ein bisschen schwenken, wenn man möchte. Also, jetzt gucken wir mal. Die Tauffamilie darf mal ihren Tipp abgeben, was im Becher, was ist das 2 drin ist? Medium. Okay, also dann tun wir den mal zum Medium. Micha, tust mal den 2er zum Medium und dann gucken wir mal, ob das mit dem 1er passt. Auch Medium. 1 ist sprudelig oder, auch Medium. Okay, ja, fast richtig. Also, es ist tatsächlich so, die beiden, also Rot und Grün kann man ganz schwer auseinanderhalten. Das ist tatsächlich so, gell? 1 ist sprudelig, 2 ist Medium, 3 ist still tatsächlich. Dass ein Wasser still ist, das schmeckt man relativ leicht, gell? Sprudelt einfach nichts. Man kann es auch sehen, ja. Kann man natürlich auch machen. Wenn es dann sprudelt, dann wird es schon schwieriger, das auseinanderzuhalten. Ganz genau. Es gibt verschiedene Arten zu sprudeln. Also das stilles Wasser, das ist das ohne Kohlensäure, das hier. Dann gibt es das Medium, das hat ein bisschen Kohlensäure. Übrigens, manchmal gibt es auch noch ein anderes. Das heißt sanft mittlerweile, habe ich heute nicht dabei. Das ist dann feinperlige Kohlensäure, die drin ist. Nochmal schwieriger, aber das wollte ich natürlich jetzt nicht auch noch hier. Hätte ich die ganze Sache noch schwieriger gemacht. Rot ist sprudelig. Jetzt frage ich mich ja, wenn wir den Ströme des lebendigen Wassers von uns als Glaubenden ausgehen sollen, wie will ich denn glauben? Will ich glauben wie das stille Wasser? Also übertragen auf den Glauben hieße das ja, ich glaube so, dass ich ja niemand provoziere mit meinem Glauben. Ich glaube möglichst zurückhaltend, ja nicht anecken, lieber nichts sagen. Vielleicht sogar so, dass mich meine Meinung oder im schlimmsten Fall auch die Theologie anpasse an das, wo alle mitkönnen. Dann ist Glaube angenehm, gemütlich, aber irgendwie halt auch nicht prickelnd. Glaube als stilles Wasser. Man kann so Glauben leben. Man kann sich dafür entscheiden, Glaube als stilles Wasser zu leben. Oder will ich es lieber wie Medium machen, so ein bisschen kitzelig, aber auch nicht zu arg, weil man muss ja jetzt auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Oder will ich spritzig glauben? So mit dem Geist, der aus uns sprudelt und in uns perlt. finde es ganz interessant, dass Johannes in unserem Predigttext den letzten Vers, das war ja nicht ein Teil der Geschichte, die er beschreibt, sondern da erklärt er uns was in dem Vers 39. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Johannes, der Evangelist, erklärt, was lebendiges Wasser bedeutet, dass es da um den Geist geht, der in denen ist, die an ihn glauben. Das heißt, wer an Jesus Christus glaubt, der hat den Geist in sich, wie das sprudelnde Wasser. Den Geist, der im Neuen Testament Pneuma heißt, Atem, Hauch, Wind, Wehen, also Luft. So wie ein Sprudel Luft in sich hat oder Gas in sich hat, so haben wir als Glaubende den Geist in uns. Ist ein ganz gutes Bild, finde ich. Der Heilige Geist ist das, was unseren Glauben spritzig macht, was ihn unterscheidet vom stillen Wasser. Ich finde, dieser Sprudel ist wirklich ein gutes Bild, denn es gibt manche, die leben ihren Glauben tatsächlich wie ein stilles Wasser. Da darf kein Geist wirken. Also wenn ich mir vorstelle, wie es ist, Glauben als stilles Wasser zu leben, dann denke ich, das ist, wenn man Glauben lebt und denkt, ach bloß nicht mit dem Heiligen Geist, das ist mir zu ungeheuerlich irgendwie. Der könnte ja irgendwie Sachen in mir machen, die ich gar nicht mehr unter Kontrolle habe oder Schwierigkeiten habe. Oder auch, Glauben als stilles Wasser kann heißen, dass wir, wenn man sagt, ja, ich bin ja irgendwann mal getauft worden. Das ist gut. Dann hat man einen Glauben. Aber wenn man dann danach sagt, aber den Glauben annehmen möchte ich eigentlich nicht, dann bleibt stilles Wasser. Dann ist es auch Glauben. Man darf sich trotzdem Christ nennen, aber es ist halt nicht erfrischend, nicht sprudelnd, nicht prickelnd. In Johannes 7 ist aber die Rede davon, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen sollen. Wirklich frisches Wasser, prickelndes Wasser, von dem der glaubt, weil eben Geist drin ist, so wie in dem hier. Wie mache ich das dann, dass der Geist in meinem Glauben wirkt? Muss ich da jetzt jedes Mal mit einer Röhrle erstmal Geist in meinen Glauben hineinblasen? Also bei dem Sprudel hier ist es nicht so. Bei dem Sprudel ist es so, dass der Geist schon drin ist. Auch wenn man das vielleicht der Sprudelflasche an sich oder dem Wasser gar nicht ansieht. Aber man hört es, wenn man es aufmacht, dann hört man, dass der Geist drin ist. Und der kommt von ganz von alleine raus. Ich habe da gar nichts dazu gemacht. Der kommt einfach raus, wenn ich die Flasche aufschraube. Einfach, weil er da ist. So ist beim Heiligen Geist in unserem Leben oder in unserem Glauben auch, denke ich. Er ist einfach da, man muss ihn nur rauslassen. Man darf ihn einfach nicht unterdrücken. Dann kommt der Heilige Geist von ganz von alleine raus. Deshalb ist mein Hinweis heute für Sie, wenn Sie sagen, ich möchte Glauben leben, sprudeln und spritzig, so wie diese rote Sprudel, dann lassen Sie den Heiligen Geist einfach von selber wirken. Der wird es tun. Und zwar auf eine Art und Weise, die zu Ihnen passt. Ich finde es faszinierend und toll zu sehen, wie Menschen im Glauben sprudeln. Das ist nämlich nicht nur eine Art und Weise, wie man sprudeln kann, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt Menschen, die lieben es, Musik zu machen und die gehen da total drin auf, das tut ihrem Glauben gut, das ist ein Ausdruck von ihrem Glauben. Das ist eine Art, wie Geist Gottes wirken kann in einem Glauben, wie er sprudeln kann. Andere dienen total gern. Für die ist es dann zum Beispiel gut, wenn sie einen Kirchenkaffee mal vorbereiten oder das Muttertagsessen machen oder so. Auch das ist Heiliger Geist, wenn er wirken darf. Wieder andere haben ein Herz für die Mission, gehen in fremde Länder, erzählen dort Menschen von Jesus. Auch das ist Heiliger Geist, wie er wirken kann. Oder man erzählt mit leuchtenden Augen, was Gott einem im Leben tut, so wie wir es hier im Gottesdienst manchmal tun oder wie es ihr als Mitarbeiter in der Jungscha oder dann jetzt auch auf dem Jungscha-Lager tun werdet. Wenn man mit leuchtenden Augen von Gott erzählt, dann wirkt der Heilige Geist, dann sprudelt da was in unserem Glauben. Auch wenn es ganz unterschiedliche Ausdrucksformen sind, eine Sache verbindet alle Ausdrucksformen, wo Geist wirkt, und das ist Begeisterung. Wenn man begeistert glaubt. Deshalb glauben Sie mit der Begeisterung, die zu Ihnen passt. Und vielleicht muss man da jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, was begeistert mich eigentlich im Glauben? Da wird bei jedem von Ihnen wahrscheinlich was anderes rauskommen. Aber wenn Sie was finden, wo Sie sagen, das begeistert mich im Glauben, dann kann das sein, wo der Heilige Geist in Ihnen sprudelt, wo er wirkt. Das hat auch erstmal nichts mit Temperament zu tun. Also es gibt ja Menschen, die sprudeln an sich schon und sind sehr extrovertiert. Das braucht man aber gar nicht sein, um im Glauben zu sprudeln. Man kann auch sehr zurückgezogen sein und sehr introvertiert und trotzdem im Glauben sprudeln, wenn man auf seine Art begeistert glaubt. Das wünsche ich Ihnen und das hoffe ich, dass Sie diese Art finden. Und wenn wir das tun und wenn das nicht nur jeder für sich selber tut, wenn wir das als Gemeinschaft tun, als Gemeinde, dann macht der Geist Gottes aus uns miteinander auch eine lebendige und sprudelnde Gemeinde. Das machen nämlich auch nicht wir selber. Wir können Gemeinde planen, wir können Gemeinde organisieren, wir können uns engagieren in der Gemeinde, aber alles das macht Gemeinde noch nicht lebendig, sondern was Gemeinde lebendig macht, ist der Geist, wenn er wirken darf. In meinen Augen unterscheidet es eine lebendige Gemeinde von einer aktivistischen Gemeinde. Es gibt Gemeinden, die machen ganz arg viel und vor lauter Machen und Tun verlieren sie ihren Auftrag und verlieren sie auch Gott aus dem Blick. Eine lebendige Gemeinschaft, die mag auch viel tun, aber sie lässt vor allem den Heiligen Geist wirken. Dort, wo er wirken kann und wo er wirken will. Wo er in einzelnen Menschen wirkt. Ich höre das immer mal wieder von Menschen, die von außen auf unsere Gemeinde blicken, dass sie staunen, dass sie sagen, Mensch, das ist aber eine lebendige Gemeinde. Und dann muss ich mich immer daran erinnern, dass das nicht ein Kompliment für uns ist, dass wir das gut hinbekommen oder so, sondern dass es eigentlich für mich mehr der Grund ist, dankbar zu sein, dass der Geist Gottes hier wirkt. Und zwar so wirkt, dass es sichtbar ist. Er macht es von selber. Der Geist Gottes belebt uns. Er lässt uns sprudeln, jeden auf seine Weise. Und wenn wir das tun, wenn wir sprudelnd glauben, ich tue jetzt den stille Wasser mal weg, weil das passt nicht zu unserem Predigtext heute, wenn wir sprudelnd glauben, dann wird es automatisch passieren, dass wir auch übersprudeln, dass das Wasser des Glaubens aus uns auch auf andere überfließt und dass wir anderen Durst machen. Das tun wir nämlich nicht, wenn wir anderen sagen, dass sie eigentlich durstig sein müssten. Ein kleines Beispiel dazu, ich habe mal eine Freundin gehabt, die hat mir ständig gesagt, Mensch, du musst mehr trinken, obwohl ich gar keinen Durst gehabt habe. Fand sie halt, ich trinke zu wenig. Hat mich total genervt, muss ich sagen. Denn ich habe das als Gängelung empfunden. Warum soll ich trinken, nur weil die das für richtig hält? Die hat mir Durst einreden wollen. Auch wenn ich keinen gehabt habe. Das war gut gemeint. Aber das hat bei mir eher dazu geführt, dass ich genau das, was sie wollte, nicht gemacht habe. Weil das zu meinem Empfinden nicht gepasst hat. Und ich denke manchmal, dass wir so Menschen begegnen, denen wir den Glauben wünschen. Da sagen wir, Mensch, du müsstest doch eigentlich durstig sein nach Leben und nach Sinn und nach Erfüllung und nach all dem, nachdem wir Durst haben. Warum hast du diesen Durst nicht? Wir verstehen es manchmal dann gar nicht, gell? Manchmal passiert es sogar, dass wir anderen unterstellen, dass sie durstig sind und es gar nicht merken. Auch das habe ich schon in Predigten gehört und in Vorträgen und dann wundere ich mich immer so ein bisschen, wo das denn herkommt. Dass wir anderen sagen, eigentlich seid ihr durstig, aber wir müssen euch erstmal erklären, dass ihr durstig seid. Ich glaube, das ist nicht die richtige Methode. Dann werden wir uns wundern, dass andere sich als total satt und genügsam empfinden, zufrieden und vor sich hinleben und wir verstehen es nicht. Also meine Erfahrung ist, zum Trinken überreden ist nicht der richtige Weg, sondern selber sprudeln. Wenn nämlich an einem Sommertag jemand neben mir eine Flasche Sprudel aufmacht und es zischt und es prickelt und man sieht, wie es da sprudelt oder man hört es auch nur, dann kriege ich selber auch Durst. Jetzt gerade, wenn ich das hier aufmache, werde ich ganz schön durstig. So kriege ich Durst, nicht weil mir jemand sagt, dass ich Durst haben muss. Und ich glaube, so können wir das im Glauben auch tun. Unser Glaube darf sprudeln und wenn er sprudelt, dann wird er auch übersprudeln von ganz von allein. Im Grunde braucht es nur den Geist, der von sich aus wirkt. Der Geist, der uns verheißen ist, wenn wir den Glauben nicht ablehnen. Eben, dass man die Sprudelflasche aufschraubt, dass wir ihn wirken lassen. Dass man nicht alles dicht macht und für sich drin behält, sondern dass man es ruhig auch mal übersprudeln lässt. Das darf sein. Jetzt gibt es manchmal halt Zeiten im Leben, wo man das Gefühl hat, ich war mal so sprudelig wie so ein roter Sprudel im Glauben, aber irgendwie bin ich gerade mehr auf dem Weg zum stillen Wasser, weil mein Glaube irgendwie abgestanden ist. Ist ja so bei einem Sprudel, gell? Wenn man den eine Weile offen stehen lässt, ist er nicht mehr so sprudelig wie am Anfang, dann verliert er seine Spritzigkeit. Vielleicht geht es Ihnen im Leben oder Ihnen im Glauben manchmal auch so. Es gibt aber auch diese Geräte, die stehen bestimmt bei Ihnen daheim in manchem Haushalt auch rum. Da kann man so eine Wasserflasche einschrauben und dann drückt man oben auf so einen Knopf und dann macht es irgendwie ganz komische Geräusche meistens. Und dann wird da wieder neues Gas in das Wasser reingepumpt. Dann wird quasi das Wasser wieder zu Sprudel gemacht. Ich glaube, Gott macht es bei uns ganz ähnlich. Dort, wo wir an der Quelle des Lebens bleiben, dort, wo wir uns auf Jesus ausrichten, dort ist es so, wie wenn wir uns reindrehen in Gottes Sprudelmacher. Und dann drückt er auf den Knopf und dann begeistert er uns neu. Wo wir die Nähe zu Jesus suchen, da wird Geist in uns gelegt. Da legt Gott seinen Geist in uns hinein. Und ein letzter Gedanke zu diesem Sprudelbild, weil es einfach so unglaublich gut passt. Ein letzter kurzer Gedanke. Was passiert, wenn man eine Sprudelflasche schüttelt? Dann schäumt es nicht unbedingt über wie beim Champagner oder so, aber man kann zumindest sehen, dass Kohlensäure drin ist. So wie du es vorher gemacht hast, Benni. Man schüttelt ein bisschen und dann sieht man, ob es prickelt oder nicht. Es kann auch passieren, dass es unseren Glauben mal kräftig durchschüttelt. Das passiert im Leben. Und gerade zum Leben als Christ gehört es auch dazu, dass der Glaube mal durchgeschüttelt wird, dass er mal angefochten wird. Gerade der lebendige Glaube muss das auch mal durchleben, wenn dann Zweifel kommt oder wenn Fragen kommen oder eine schwere Situation, die man annehmen muss. Dann wird Glaube durchgeschüttelt, so wie der Sprudel. Aber dann wünsche ich mir und wünsche ich Ihnen auch, dass dann, genau dann, wenn das Schütteln kommt, dass dann sichtbar wird, dass da Geist drin ist. Das, was man vielleicht sonst normalerweise gar nicht so sieht mit bloßem Auge, das kann dann rauskommen, wenn der Glaube geschüttelt wird. Dann kann man sich wieder neu klar werden oder auch erleben, auch in schweren Situationen, auch in Herausforderungen, dass Gott seinen Geist in uns hineingelegt hat. Und das wünsche ich Ihnen, wenn Sie solche Zeiten durchstehen, wenn Sie zweifeln, wenn Sie mit Leid oder Enttäuschungen umgehen müssen im Glauben, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie dann sehen, ja, es ist Geist in mir drin. Es ist der Geist Gottes, der in mir drin liegt. Den Geist, den man genau wie beim Sprudel auf Anhieb nicht immer sieht. Den Geist, den Gott in den hineinlegt, der an ihn glaubt, der sich von ihm füllen lässt. Und von dort sprudelt er dann wieder hinaus. Amen.